War das vorhin die schnellste Übergabe der Welt?
Ja, das war sehr geil. Für alle, die es nicht gesehen haben, und es war ja niemand außer mir und Tim, oder Tim und mir. Der Esel nennt sich immer zuerst, heißt das, glaube ich. Hier in Leipzig ist ein veritabler Wolkenbruch runtergekommen mit Donner und Blitz und Gewitter und allem drum und dran. Ich glaube, hier ist in den letzten 3 Monaten nicht so viel Regen gefallen wie in einer Stunde hier. Und ich musste noch unsere Verzehrkomponenten für heute Abend beim Tim einsammeln. Und da bin ich nur quasi vor die Haustür gefahren, habe ihn kurz angewhatsappt, dass ich da bin. Tim kam runter und hat mir das Zeug durchs Fenster im Auto dann sozusagen in die Hand gedrückt und ich bin dann mit quietschenden Reifen wieder losgefahren. War so ein bisschen wie nach so einem Banküberfall, wenn so der Fahrer im Auto sitzt und dann mit der Beute wegfährt, so kam ich mir
Go, go,
zumindest
go,
vor.
go, go.
Ja, mir fehlte halt eigentlich so die Maske noch. Ich komme mir so immer vor wie einer von den Dalton-Brüdern, wenn ich so irgendwie in den Supermarkt renne. Aber im Auto
Ja.
und Maske geht ja nicht. Aber das wäre natürlich auch cool gewesen.
Naja, mir passiert das immer. Ich fand es letztens mega merkwürdig. Ich trage ja auch gern Basecaps. Und ich hatte letztens Basecap auf, dazu eine Sonnenbrille und meine Nasen-Mund-Bedeckung und bin in eine Bank gegangen. Und ich habe mal eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und wäre ich damals in der Situation gewesen, ich glaube, ich hätte dann mal irgendwie ein Knöpfchen gedrückt oder so.
Also
als
Tim,
Bankmitarbeiter.
was mich jetzt überrascht, ist, dass du mal so eine seriöse Ausbildung genossen hast.
Seriös.
Nein, alles gut. Wollen wir anfangen?
Ja, klar.
Let's go. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Ja, der Wolkenbruch vorhin war echt krass. Hat mich echt gefreut, aber dass endlich mal wieder ein bisschen was runterkam.
Ja, du als Gartenfetischist.
Er nennt sich gleich Fetischist, nur weil ich einen Garten
Garten habe.
habe.
Nee, alles gut. Es hat unserem Rasen ja auch gut getan. Ne? Also von daher ist es
Aber
alles gut.
schön.
Ich hab mir natürlich lieber einen lauen Sommerabend gewünscht, aber so ist es halt.
Schön, dass du deinen Garten Rasen nennst.
Immerhin 40 Quadratmeter. Ich habe heute zufällig die Rechnung nochmal in der Hand gehabt, weil
Ja.
ich in so einer Haus, in meinem Hausordner rumgewühlt habe.
Ja.
Und es sind genau 40 Quadratmeter Rollrasen wurden hier mal verlegt.
Nicht so schlecht.
Darauf mache ich mir jetzt mal ein Bier auf.
Mach das mal. Ich habe schon, bei mir gibt es heute eins meiner Lieblingsbiere und zwar ein Rothaus Tannenzäpfle.
Ach, du hast gut. Ich habe nur noch kastriertes Bier da. Ich habe aber ein schönes Jever-Pfann.
Ja, das geht ja auch. Solange die alkoholfreien ordentlich herb sind, finde ich, schmeckt das ganz gut. Ich hatte letztens ein alkoholfreies, das war von Mönchshof, das Naturtrübe. Und das hat halt original wie ein Malzbier geschmeckt. Kann mir auch ein Malzbier kaufen.
Ja, warum nicht? Also, ich finde, es gibt so viele tolle Biersorten, es muss nicht immer. Ich bin ja so ein Industriepilzjunge, aber muss nicht immer sein. Geht doch mal was anderes.
Hier gibt es da auch ein Bier, das heißt Industriebier.
Ja, das ist ja eine verhohene Piepelung des Begriffs Industriebier. Ich meine damit halt so dieses, das, was die Großkonzerne halt so irgendwie in Milliarden Litern pro Jahr irgendwie raushauen. Ja,
Ja,
das ist
verstehe
eher
ich.
das, womit ich so groß geworden bin. Von
Nee,
daher, ja.
du trinkst ja sogar Becks.
Ja, gerne sogar.
Ja, habe ich auch mal gerne getrunken. Kann man auf jeden Fall machen, ne? Aber es gibt inzwischen so viele coole andere Sachen. Wir können ja noch einen Sub-Podcast machen.
Zu Bier?
Dram Good Beer.
Peingut-Bier oder so.
Müssen wir uns noch ein Wortspiel aussuchen.
Ja, müssen wir uns das ausdenken. Wo wir gerade beim Thema Trinken sind, was trinkt man eigentlich heute Abend?
Na, ich fülle mir gerade so zum Ankommen einen Red Spot ein. Und dann haben wir ja das Sample-Set vor uns. Das heißt, heute ist der erste Podcast, bei dem wir eines unserer Samples verköstigen und dadurch, dass, also irgendwie, als hätten wir es geahnt, dass das wunderbar passen wird, ging ja eine Flasche beziehungsweise eine Brennerei von denen, die wir ausgesucht haben, für unser Sample-Set in der letzten Woche medial durch die Decke. Zumindest
Bevor du da weiter erzählst, erklär noch mal kurz allen, was das Sample-Set ist, bitte.
Ach so, das Sample-Set. Ja, also, na klar, wir haben uns überlegt, dadurch, dass wir immer wieder Zuschriften bekommen haben, ja, können wir auch Samples kaufen, wir mussten immer Nein sagen, weil wir haben keine Samples irgendwie verkauft oder irgendwas, hatten das auch nicht vor und dachten dann aber, irgendwie wäre es ja cool, jetzt vor allen Dingen in Zeiten von Corona, die Interaktion mit unseren Hörern ein bisschen nach vorn zu treiben. Und haben uns kurzerhand dazu entschlossen, einfach zu sagen, okay, wir stellen jeden Monat eine Liste für den Folgemonat online. Diese beinhaltet 4 Whiskys. Ein Whisky pro Podcast, den wir veröffentlichen werden. Und ihr könnt euch einfach so ein Sample-Set bestellen und dann live, beziehungsweise wann immer ihr den Podcast hört, dieses Sample mit uns gemeinsam verkosten, ja, damit ihr unsere Eindrücke eventuell ein bisschen besser verstehen könnt oder ihr sagt, was die erzählen, ist totaler Quatsch. Und viele haben mir auch zugesendet, ja, dass sie inzwischen dann auch einfach mal eine Großflasche gekauft haben, aufgrund unserer Empfehlung, was auch wunderbar ist und uns auch total freut. Aber wie gesagt, zum Probieren und um die Interaktion mit euch so ein bisschen auf ein anderes Level zu heben, sage ich mal, haben wir das Sample-Set fertig gemacht. Es sind inzwischen, also wir haben gesagt, wir machen maximal eine Flasche von, also für jeden Podcast. Das heißt, heute haben wir eine Flasche, die haben wir gekauft. Die haben wir aufgeteilt auf 14 Samples. Ein Sample für mich, ein Sample für Olli und ein Sample, 12 Samples gingen dann quasi als Sample-Set raus. Und es wurden inzwischen wirklich alle Sample-Sets auch verschickt und verkauft. Das heißt, heute, wenn ihr die Folge hört, dann sollten eigentlich alle da sitzen, die sich ein Sample-Set bestellt haben und ihr Sample-Set in den Händen halten.
Das ist sehr gut. Hast du übrigens sehr gut erklärt, finde ich. Für uns hat das Ganze auch noch eben die charmante Komponente, dass wir auch mal eine Flasche mehr aufmachen können. Ja, also normalerweise ist es ja so, Wir nehmen die Flaschen, die wir offen in der Bar stehen haben. Das mussten wir halt jetzt in dem Fall nicht tun. Da konnten wir halt Flaschen, die noch geschlossen sind, einfach mal aufmachen und sagen, okay, das ist eine Flasche, die passt vom preislichen Rahmen, die kann man ja auch mal teilen. Und man hätte eigentlich Bock, die zu verkosten, würde sie vielleicht aber jetzt nicht als x-te Flasche wieder aufmachen, nur um mal also bei mir dann, wenn ich das verkoste, 2 cl und für den Tim dann nochmal 5 abzufüllen, hast du wieder eine offene Flasche hier stehen, von denen man ja tendenziell eh zu viel hat. Von daher war das auch sozusagen eine unter dem Vernunftsaspekt, würde ich mal sagen, auch ganz gute Idee. Und uns freut natürlich, dass das so gut angekommen ist und dass da doch trotz der mannigfaltigen Möglichkeiten, sich irgendwie Sample-Sets und Live-Verkostungen und weiß der Geier was alles reinzutun, dass da die Dinger weggegangen sind. Das finde ich super. Freut mich sehr. Also nochmal danke an unsere stabile Zuhörerschaft, die da mitzieht.
Ja. Das war echt cool, auch so mit den Leuten zu schreiben. Da kam immer auch so noch ein bisschen Feedback mit dazu. Das geht natürlich runter wie Butter. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an euch alle. Und ich hatte es ja beim letzten Mal schon gesagt, das ist halt auch ein bisschen Arbeit, das macht auch gar nichts. Aber wir verdienen daran übrigens auch keinen Cent. Wir machen da auch keinen Plus mit. Oder irgendwas.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist kein gewerbliches Abfüllen oder irgendwas. Wir teilen es einfach mit netten Menschen, die uns die eine Anfrage dazu stellen. Und gut ist. Ne? Also das ist wirklich Flaschenpreis durch 14, uns beide abgezogen, 12 dann noch, also durch 14 Teile, aber dann den gibt es den jeweiligen Anteil, Porto, Verpackung, Glas, raus damit.
Ja, das kommt natürlich immer drauf, das ist normal. Die Sampleflaschen, die sind halt, also wir haben auch schöne Sampleflaschen genommen, muss ich sagen, beziehungsweise gefallen sie mir ganz gut. Du hast andere jetzt, glaube ich, Olli. Du hast eine schöne, wunderschöne, klassische Mähblattflasche. Bei dir kam die Low-Budget-Variante zum Tragen. Die anderen haben alle so ein bisschen schottisch aussehende, also wie eine richtige Standard-Liquor-Bottle aussehende Flaschen. Mit der einen Seite, da steht quasi drauf, was drin ist. Auf der anderen Seite ist das Dramgood-Label drauf. Du hast Hast du die wirklich noch nicht gesehen? Doch, hast du.
Nein, hast du mir noch nicht gezeigt. Hast du ein Foto gemacht und mal irgendwie auf einem unserer Social-Media-Kanäle irgendwie mal?
Habe ich alles, natürlich.
Sehr gut.
Ist alles hochgeladen. Und du hast auch mehrere Nachrichten von mir bekommen mit Fotos der Samples.
Wirklich?
Ja.
Okay, dann muss ich nochmal in meinen Verlauf gucken. Aber es kommt ja auf den Inhalt am Ende des Tages an, auch wenn ich natürlich das super finde, dass du dir da solche Mühe gibst, weil der Tim hat die ganze Arbeit gemacht und hat diese ganzen Sachen versampelt, was mich natürlich ein Stück weit unter Zugzwang setzt, falls wir sowas nochmal machen und noch weitere 4 Abfüllungen in so einen Monat packen. Dann muss ich das ja alles machen wahrscheinlich, ne?
Korrekt.
Ja, sehr gut. Dann gibt es keine schönen Flaschen. So, das kann ich ja schon mal sagen. So.
Die Flaschen stehen schon bei mir, Olli. Du musst nur noch füllen.
Ach so, okay. Gut, dann gibt es doch schöne Flaschen.
Ja, das ist ja das Gute.
Wollen wir noch mal kurz aufs Line-Up eingehen, oder?
Nö, wir sagen einfach, das Sample-Set, das haben wir, glaube ich, genug besprochen. Ich würde einfach sagen,
okay.
Wir starten einfach mal mit dem Aufreger der Woche. Oder des Wochenendes, würde ich fast sagen. Und da passt nämlich dann die Überleitung zu diesem Whisky hervorragend.
Also dieser Aufreger wurde ja schon mal ganz kurz angeteased. Und ich habe gedacht, das wäre so eine Verarsche oder so. Also ich hab nicht gedacht, dass das real ist. Ich habe gedacht, das wäre so ein so aus der Titanic, aus dem Titanic-Magazin ausgeschnitten oder irgendwie sowas.
Ja, Postillon.
Also, wenn es jetzt so eine Whisky-Titanic gäbe, also so eine Satire-Zeitschrift zum Thema Whisky, dann hätte das Bild, was ich da gesehen habe, direkt exakt da rauskommen können.
Ja.
Ich habe gedacht, das kann gar nicht sein.
Ja. Das ging mir genauso. Und ich habe auch gleich gesagt, so, wenn das wirklich so wird, dann, das kann doch keiner ernst meinen. Wollen wir kurz sagen, worum es geht erstmal?
Ja, wäre vielleicht ganz vernünftig.
Ja, also und zwar geht es um die Brennerei Ben Romach oder Ben Romach, die meiner Meinung nach immer eines der coolsten Designs bei ihren Flaschen hatten.
Noch haben.
Auf jeden Fall, im Endeffekt ist das immer so eine, ja, metallisch farbene Tube gewesen, nicht Tube, Verpackung, also eine Box im Endeffekt, die früher sogar mal ziemlich cool war das eigentlich, denn die hatte einen Deckel und dieser Deckel war aus Plastik und der hatte genau eine Einlassung, wo der Flaschenkopf reinpasste und wenn man das auf den Kopf gedreht hat, dann hat da der Flaschenboden reingepasst und man konnte das quasi als so ein kleines Präsentationsteil nehmen, ne? Hat man dann die Flasche hübsch reingestellt, sah total cool aus. Hat man dann irgendwann weggelassen, jetzt die neuen Verpackungen, die aktuellen Verpackungen sind einfach ganz normale Plastikboxen. Aber immer noch metallisch, dann steht immer in so einem, in so einer Prägeschrift, The Classic Space Side, Single Malt, Scotch Whisky und dann in so einem coolen Tropfen, der so ganz reduziert ist, das Alter der Flasche drin. Ja, oben dann noch, also das Design ist irgendwie eine Mischung aus Reduziertheit, aber gleichzeitig auch Verspieltheit, denn dieses The Classic Space Side, Single Malt, Scotch Whisky steht in so einer, wie eine Handschrift ist das, ja. Und dann auch der Schriftzug der Brennerei, Ben Romach, steht dann in einem ganz, es ist wahrscheinlich irgendwie mit einer Feder oder sowas geschrieben drauf. Insgesamt macht das Design ist irgendwie so schön reduziert, aber gleichzeitig ein bisschen verspielt. Und das Dunkelblau und dieses, was ist das, Gold, fast kupfermäßige, irgendwas dazwischen, hat mich total angesprochen, fand ich immer total geil. Das Ganze taucht auch auf der Flasche wieder auf. Die Flasche hat dann, als hätte man mit einem weißen Edding quasi dieses Speyside Single Malt Scotch Whisky, oder Classic Speyside Single Malt Scotch Whisky draufstehen. Das hat mich total angesprochen, das fand ich immer total geil. Und jetzt haben die das Design geändert.
Ganz kurz, mein Feedback noch zum alten Design, bevor du jetzt über das neue sprichst. Was ich an dem so schön fand, ist, dass man auch viel vom Whisky sieht.
Ja.
Ich mag Flaschen, die halt nicht komplett zugeklebt sind. Das liebe ich auch übrigens immer an den amerikanischen oder an vielen amerikanischen Bourbons, dass die den Schriftzug nicht als Etikett auf der Flasche haben, sondern dass der sozusagen auf die Flasche draufgedruckt ist und man unten so ein kleines Label hat oft oder irgendwo Rücken oder an der Seite oder sowas, wo dann nochmal die wichtigen gesetzlich relevanten Informationen stehen. zu Prozenten, etc., etc. Und aber ansonsten siehst du halt extrem viel immer von dem Destillat. Das machen die Schotten nicht so oft. Und es gibt auch manche Etiketten, die finde ich so schön, da verzeihe ich das, oder weil halt aufgrund der Transparenz da halt das Etikett ein bisschen größer ist. Aber ich fand es gerade bei Ben Romach schön, dass man da halt wirklich extrem viel von dem Destillat sieht, was ja oft auch eben Sherry beeinflusst ist und eben auch eine tolle Farbe immer hat und so. Und von daher das besonders gut zur Geltung kommt. Und diese verspielte, auf der Flasche aufgetragene Schrift, die mich eben wiederum immer an Bourbon erinnert, ne, weil es da eben halt ähnlich ist, die ist auch schön gemacht. Manche sagen ja, das ist eine Kinderschrift und das sieht irgendwie komisch aus oder so. Ich finde es gar nicht. Ich finde, das ist halt so ein bisschen Art, das ist ein bisschen avantgardistisch so. Das ist halt nicht so ein Standard. Ne? Das ist halt nicht nur einfach in irgendeinen kruden Lettern drauf. Ich finde es super. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Ja, von daher stimmt es mich auch ein wenig traurig, dass wir das nicht mehr so am Start haben.
Ja. Ich habe die Flasche in der Hand und ist wirklich, wirklich ein wenig traurig. Die ist wirklich schön und ich denke, ich muss da auch nochmal nachordern. Die ist halt einfach echt schön. Ne?
Du wirst lachen. Ich habe tatsächlich überlegt, mir jetzt nochmal einen 15er oder den 10er Fassstärke, wahrscheinlich aber eher den 15er, nochmal in dem Design zu holen, einfach nur wegen diesem schönen Design. Also soll sich ja am Whisky selber nichts ändern. Ja. Aber also wir kommen ja jetzt dazu, ne? Das neue Design ist eine absolute Katastrophe. Also siehst du und denkst, die verarschen einen doch. Das ist doch nicht ganz gemeint.
Ja, aber jetzt kann ich es ja auch sagen, so dieses The Classic Space Extreme Scotch Whisky, das habe ich ja immer handschriftlich auf jede Flasche aufgetragen. Das ist im Übrigen meine Handschrift, ja. Nein, kleiner Spaß.
Wir hatten hast du das beim Sample-Set auch so mit so einem Silberstift aufgetragen?
Na klar. Nee, wir hatten es ja letztens davon, ich habe so eine meine Living Bottle und da habe ich halt Mr. Barleycorn Blended Scotch oder so draufgeschrieben. Oder Blended Malt Whisky sogar. Und das sah ähnlich aus dann irgendwann.
Habe ich geschrieben, das hast du doch von Ben Romach geklaut.
Ach so, ja. Nee, das war nur ein weißer Edding, den ich da zur Hand hatte. Und das sah cool aus auf der Flasche einfach. Ja, kommen wir zum neuen Design. Ich merke gerade, wir sprechen heute echt schnell. Wir sind sehr, sehr mit Gefühl dabei, merke ich auch. Also bei dieser Flasche, da geht's wirklich um was.
Ja, gut, es ist aber wieder so ein Negativ-Ding. Und ich will eigentlich gar nicht so viele negative Sachen sagen, sondern ich würde eigentlich viel mehr darüber reden, wie geil das neue Design ist. Aber leider ist es halt nicht so.
Ja, null.
Also ich finde ja oft, Redbreast zum Beispiel finde ich schön, das neue Design, das gefällt mir gut. Das ist schön. Das ist jetzt nicht unbedingt Welten besser als das alte, aber das gefällt mir trotzdem gut, diese neue Line. Das ist schön, das ist stilvoll, etc.
Mhm, mir gefällt es auch.
Jetzt ist ja ein kompletter Bruch. Also das hat nichts mehr. Also es gibt keinen Wiedererkennungseffekt zum alten Design. Und das finde ich ist eh immer schon problematisch. Aber wenn man das macht, dann sollte man sich doch irgendwie, ja, ich weiß nicht, Leute holen, die Ahnung von Design holen, weißt du? Die Ahnung von Design haben und nicht einfach nur irgend so ein Supermarktetikett da auf die Flasche kleben. Also schlimm.
Beschreib's mal, wie sieht es denn aus? Hast du ein paar Vergleiche?
Ich habe es gerade gar nicht offen vor mir. Ich würde mal sagen, es ist ein großer weißer Aufkleber.
Ja.
Das Etikett ist extrem, also ist groß halt. Das soll halt auffallen im Regal, so stelle ich mir das vor. Das ist ein großer weißer Aufkleber, der wahrscheinlich noch ein bisschen umrandet ist, da weiß ich jetzt aber gar nicht mehr. Und es steht halt groß in Rot Ben Romach in so einer dicken, blockigen Word-Dokument-Schrift drauf. Also es tut mir leid, das ist eine Katastrophe. Also das sieht aus wie so ein Billig-Bourbon für 6,99 aus dem Aldi.
Ja, weißt du, woran das mich erinnert? Und zwar, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, aber die alten Ben Riach-Etiketten.
Exakt
das gleiche Etikett.
Ja, also das weiß ich nicht, aber bei der Schriftart habe ich gleich auch an Ben Riach gedacht, als ich das gesehen habe, weil Ben Romach und so, ne? Das ist ja auch so ein bisschen gedrückt, ein bisschen blockiger und so. Ich muss aber sagen, dass die Ben Riach-Etiketten, die haben halt nicht so einen hohen Kontrast. Ne? Da ist nicht rot auf, also knallrot auf strahlend weiß.
Doch, das war bei den alten. Also es gibt einen alten Benriach 10 Jahre aus den, keine Ahnung, Anfang der 90er oder so. Und es ist exakt das gleiche Etikett.
Ja, okay, das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Ich meine jetzt das so verglichen mit den Benriach-Sachen, die ich so kenne. Da habe ich auch an Benriach gedacht. Ne, nur die haben dann halt irgendwie ein hell, also ein gelb-orange-farbenes Etikett und dann so ein dunkelrot da drauf oder so. Also Farben, die eine gewisse Harmonie auch erzeugen. Und da ist es halt einfach nur ein brutaler Kontrast, der mich daran erinnert, ich gehe im Supermarkt durch die Regale und bleibe mit den Augen an so einer Bourbonflasche hängen für 6,99, weil die halt irgendwie durch ihren Kontrast mir ins Auge sticht. So.
Ja.
Also, wie gesagt, eine Katastrophe. Für die stilvolle Flasche, die die haben, ist das, ja. Ich will nicht sagen, das ist hier absoluter Nightmare, aber boah, das ist schon echt ein Runterbringer, finde ich.
Aber total. Also man, also wie gesagt, vor allen Dingen, wenn man, also mir hat das Design von Ben Romach schon immer gefallen. Es war, als ich Whisky-Anfänger war, habe ich einen Ben Romach 15 gekauft, weil ich dachte, das ist eine geile Flasche, die sieht wundervoll aus. Damals habe ich noch Videos von einem Herrn Lüning geschaut und der hat ihn auch in den Himmel gelobt und hat mir dann wirklich so als Student noch eine Flasche Ben Romach 15 gekauft. Und nee, das war damals noch der 10er, Entschuldigung. Und das war total geil, ne? Und mein erstes Tasting, das ich besucht habe, mein erstes Whisky-Tasting, war ein reines Ben Romach-Tasting. Und da stand da so ein Line-Up von diesen Flaschen, wo ich mir was raussuchen konnte, weil ich der einzige Gast war. trotzdem, mich hat das total angesprochen. Und jetzt dieses, also das ist so wirklich, dieser Bruch ist halt so wirklich extrem, wie du schon gesagt hast. Ne? Das soll auffallen, aber die Brennerei hat ja auch kein Statement, aber sowas wie eine Pressemeldung rausgegeben, warum das Ganze so ist. Da hat sich auch der Marketing-Manager und der Distillery-Manager dazu geäußert, was das nämlich darstellen soll. Und zwar hat man wohl über dem Eingang beziehungsweise in der Brennerei an sich einmal ein Schild gefunden. Und dieses Schild hatte eben genau dieses Design. Außerdem, warum auf einmal dieses Rot, wo man vorher ein Gold und ein Dunkelblau hatte, die Fenster und die Fensterrahmungen der Brennerei sind eben in diesem Rot gehalten und deswegen möchte man das mit dem Flaschendesign wieder aufgreifen. Das heißt, man möchte mit der Flasche im Endeffekt ja einen Schritt zurückgehen und die die Tradition der Brennerei nochmal hervorheben. Ich meine, Ben Romach macht halt Whisky komplett ohne den Einsatz technischer Mittel. Das ist alles Handarbeit. Die haben dort keinen Computer, nischt. Ne? Das kann ja alles sein, aber deswegen muss man ja deswegen muss man nicht das eins der schönsten Designs irgendwie, was es bei Whiskyflaschen gibt, so verhunnepiepeln. Sorry.
Ich finde leider das Bild des Neuen gerade gar nicht.
Geh einfach auf benromach.com. Da hast du direkt die Riesenflasche vorne drauf.
Okay, weil ich habe jetzt aus dem Gedächtnis einfach das jetzt so beschrieben. Jetzt, wo wir länger drüber reden, will ich dann doch mal gucken.
Mhm.
Ja, die Seite lädt schon so knallrot, ne?
Ja, der 10er hat er, ja, das Label ist so ganz in weiß gehalten. Der 15er, der hat so noch so einen richtig fetten roten Querbalken mit drauf, wo dann die 15 mit drauf steht. Oben die Kapsel ist jetzt auch in diesem Rot gehalten. Und die Flaschenform hat sich halt auch einfach geändert. Die sieht jetzt halt wirklich fast aus wie eine Bourbonflasche oder irgend sowas. Ich weiß nicht.
Es tut mir leid. Also genauso wie ich es ja beschrieben habe, ich weiß nicht, wie weit das Etikett da rumgeht. Ne? Die Umrandung habe ich jetzt weggelassen. Aber es ist halt ein großes weißes Etikett. Steht so gedrungen Ben Romach drauf. Es hat nichts mehr mit der alten, also es hat wirklich nichts mehr mit der alten Flasche zu tun. Und sorry, es gefällt mir halt einfach. Sieht billig aus. Tut mir leid.
Weißt du, was ich mir gut vorstellen könnte? Die haben diese Flaschen hier, Ben Romach, ne? Die haben ein Etikett, das hat erstens einen Prägedruck. Zweitens ist da Farbe aufgetragen, die diesen Glanzeffekt hat, das heißt glänzende Farbe. relativ teuer alles zu machen. Dann als zweiten Schritt wurde die Flasche an sich bedruckt. Das heißt, jede einzelne Flasche muss nicht nur bestellt werden, sondern die muss zuvor auch noch mit einem besonderen Druckverfahren bedruckt werden. Dann haben wir die Altersangabe, die dann wieder in einem glänzenden Prägedruck auch auf der Flasche direkt aufgetragen wurde. Und dann hast du hinten noch ein zweites Label und oben die Kapsel, ist nun auch noch perforiert und natürlich mehrfach bedruckt mit Sachen. Der Korken, der hat wunderbar eingelasert nochmal die 1898 als Gründungsjahr der Brennerei. Und das ist alles mit sehr, sehr viel Aufwand gemacht. Ich denke auch, dass ein Teil dieser Entscheidung eine Kostenfrage einfach ist, ne?
Mach sein.
Die, ja, also kann ich mir nicht anders vorstellen. Das ist so eine teure und so eine schöne Aufmachung. Das ist sicher eine Kostenfrage. Im Vergleich zu einem weißen mit, also pass auf, du hast bei dem neuen Etikett drei Farben. Weiß, Rot und Schwarz. Und das Weiß ist nur der Untergrund. Zwei Farbendruck. Das kostet nichts.
Ja, mag alles sein. Ich glaube, das sind ja in dem Sinne keine zwei Farben, sondern, also das ist, da wird ja nicht nach und nach die Farbe aufgetragen aufs Etikett, von daher spielen die Farben da ja, glaube ich, nicht die Riesenrolle, die Schattierung. Aber das wirkt dadurch halt einfach billig. Es ist auch total einfallslos und es ist null ikonisch. Ne? Mhm. Also es ist bestimmt viel billiger, da gebe ich dir total recht. Aber tut mir leid. Ich kann den Sinn darin nicht erkennen, weil die tun sich damit, glaube ich, keinen Gefallen. Also ein hochwertiges Produkt halt so darzustellen. Ne? Ja.
Ja, null.
Aber deswegen, also meine Empfehlung und das, was ich auch tun werde, ist mir auf jeden Fall noch ein Minimum ein Fläschchen davon nochmal beiseite zu legen. Und wenn man sich nachher nur ins Regal stellt und ab und zu mal anschaut,
mit einem Tränchen im Auge.
Genau, wie das mal früher cool aussah, ne? Weil das ist wirklich, es gibt auch keinerlei Anleihen zum alten Design und so, ne? Das ist halt komplett weg. Und das, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was für eine Menschen da engagiert wurden, das Design zu machen, weil eigentlich, die gehören ja Gordon MacPhail, oder? Oder? Richtig?
Ja, hast du recht. Genau.
Und die Gordon MacPhail Flaschen, die sehen doch eigentlich alle immer relativ stilvoll aus.
Die haben aber auch ein neues Design bekommen.
Die haben auch ein neues Design bekommen, aber da kann ich jetzt auch nicht so mega maulen. Ne? Das sieht schon nicht verkehrt aus.
Das ist alles geil.
Ne? Ja. Ja, wie gesagt, ich finde mich hier beim Pennypacker und beim, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ne?
Southern Comfort.
Ja, irgendwie, ja, das ist ja jetzt kein Whisky, aber ich finde, das könnte jetzt, wenn ich das im Regal sehen würde, würde ich denken, das ist ein amerikanischer Billigbourbon für 6,99.
Google mal die Southern Comfort Flasche, das ist doch genau das Gleiche.
Ja, ich weiß, wie die aussieht. Sieht ähnlich aus, die hat einen etwas anderen Form von dem Label, aber gut.
Ja, ja, ja. Aber das erinnert stark daran irgendwie, ne?
Ja. Dann lass uns doch mal hier sozusagen, wenn auch mit ein paar Tränen im Auge, besser als Tropfen in der Nase. Lass uns doch mal hier nochmal an dem Benromach riechen. Was haben wir denn überhaupt für einen Benromach hier heute?
Ach so, also wir haben den Standard und ich hatte den irgendwann mal, das ist der 15-Jährige, hat mir den irgendwann mal geholt und war total begeistert, hab den beim Stammtisch aufgemacht, alle anderen waren auch total begeistert und für einen Standard-Whisky mit 43 Volumenprozenten ist das wirklich eine Bombe. Der hat hauptsächlich Sherryfässer gesehen, aber ich glaube auch einen Teil an Bourbonfässern. Aber wie gesagt, hauptsächlich Sherry und es kommt auch in der Nase so durch. Wenn du da reinriechst, da kommt eine extreme Reife aus dem Glas, finde ich. Und ich hätte hier niemals auf 15 Jahre getippt. Es geht eher irgendwie in Richtung 18 bis 20, wenn ich das so sagen darf.
Ich glaube, dieser Eindruck, den du hast, der liegt daran, dass der Rauch
relativ
dezent ist. Mhm. Dass man denkt, der hat sich auch schon in dem Alter abgebaut, was er mit 15 Jahren mit Sicherheit ja auch hat.
Ja.
Und der verleiht dem Ganzen Komplexität und kleidet das Destillat so schön mit ein. Es ist ganz rund und harmonisch alles. Und durch diesen Rauch, finde ich, hat man das Gefühl, das ist irgendwie älter.
Was man bei Ben Romach ja verfolgt, ist eine ganz coole Strategie. Man sagt dort, man möchte dort Whisky wie vor 100 Jahren machen im Endeffekt. Also auf eine ganz traditionelle Art und Weise. Ich habe es gerade schon kurz anklingen lassen. Die Brennerei verwendet keine Computer oder irgendwas. Die machen alles per Hand und wollen auch vom Stil her, dadurch, dass es so eine ganz dezente Peatiness mit reinbringt, so ein ganz, ganz, so einen kleinen Hauch Rauch, der spürbar ist, aber in keiner Weise irgendwo eine Hauptrolle einnimmt. Und das ist beim 15er, finde ich, dann irgendwie mit dem Alter so gelungen und so auf dem Punkt irgendwie, dass man das, ich verwechsel zum Beispiel ganz gern mal intensive Eiche mit diesem leichten Rauch. Und genau so ist das. Ne? Man denkt, das ist schon eine krasse Eiche, die durchs Alter kommt. Eine gut gereifte Eiche. Aber wenn man sich dann so ein bisschen damit beschäftigt, dann kommt das, also merkt man, dass das dieser leichte Rauch ist, der sich aber total geil mit integriert.
Ja, also definitiv. Ich mag den Rauch sehr. Das ist für ein Space-Side-Whisky eigentlich ja wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, dass die ganze Range auch aus rauchigen Whiskys besteht oder leicht rauchigen Whiskys. Weiß ich gar nicht, ob es da sonst noch irgendwie gibt. Aber das machen die sehr gut. Die können das. Das merkt man. Ich finde, ansonsten ist der auch sehr fruchtig.
Also, total.
Ich habe also beim ersten Reinriechen war ich so voll auf Orange, so einer richtig reifen, fetten Orange, wie man die halt irgendwie so im Januar irgendwie noch bekommt. Januar, Februar Orange. Groß, saftig, süß. Also nicht so ein saures Ding, sondern halt so richtig, wo man so gerne reinbeißt. Und wenn man etwas länger riecht, dann wird da ein bisschen dunkler. Dann kriege ich ein bisschen was Traubiges, dann kommt irgendwie so ganz, ganz leicht vielleicht eine Rosine, bisschen was Getrocknetes hier, so Feigen oder so. Alles aber dezent eingespielt. Also es ist jetzt nicht immer nur eine Frucht vorne, sondern es ist so ein Potpourri aus verschiedenen Fruchtaromen. Es ist wie so ein Fruchtkorb, finde ich.
Da bin ich voll bei dir. Und ich hatte jetzt gerade auch so beim Riechen diese Mischung. Ich hatte mal eine helle Traube, mal eine dunkle Traube. Das wechselt so ein bisschen. Ne? Und dann hast du immer mal wieder so ein ganz reifer roter Apfel ist da irgendwie mit drin. Vielleicht ein bisschen Pflaume auch, so Richtung Backpflaume. Ich denke, wenn man den auch noch stehen lässt, dann entwickelt er sich auch noch ein bisschen unterschwellig, hat er eine schöne Süße, finde ich, die aber keineswegs irgendwie so in Richtung Zuckerwatte oder sowas geht. Das ist halt eine Fruchtsüße, die schön, eine tiefe Süße, die aber nicht so extrem ist, ne? Also finde ich ganz, ganz angenehm.
Ja, und ich finde, man hat in der Nase auch schon, und das ist vielleicht auch ein Teil dieses Alters, wo du sagtest, Rauch, also je länger man dran riecht, desto weniger nimmt man den Rauch als Rauch wahr, sondern eher als Würzigkeit. Mhm. Also ich habe jetzt keinen Rauch mehr in der Nase, ich rieche eine Würzigkeit, von der ich wahrscheinlich, wenn ich heute Abend schon einen rauchigen Malt im Glas gehabt hätte, beispielsweise irgendwas von Eiler oder so, dann würde ich sagen, das ist einfach Fass. Dann würde ich das mit Sicherheit nicht in der Ecke Rauch einsortieren, auch wenn ich natürlich weiß, dass Ben Romach ein bisschen rauchig ist. Also deswegen jetzt so nach als Starter für den Abend oder sowas, habe ich natürlich den Rauch da auch drin, aber der wechselt jetzt schon in so eine Eichenwürzigkeit. Ja, und das ist, glaube ich, dann eben halt auch den 15 Jahren geschuldet. Ich finde das immer schwierig zu sagen, da war bestimmt auch europäische Eiche drin. I don't know. Er hat auf jeden Fall auch so eine wunderbare und drunterliegende süße Karamelligkeit, die natürlich auch von der amerikanischen Weißeiche kommen könnte, keine Ahnung.
Ja.
Aber angenehm, schön, rund, gefällig. Wunderbarer Whisky.
Hast du schon probiert?
Nein, noch nicht. Ich bin noch sozusagen bei der Nase.
Bist noch bei der Nase? Ich habe gerade schon mal einen Schluck probiert. Und auf der Zunge ist der wirklich, also kommt wieder diese Frucht, tritt so ein bisschen zurück. Da ist er recht würzig. Auch süß. Der Alkohol, der ist eigentlich praktisch nicht vorhanden, aber er ist gleichzeitig auch nicht dünn oder so, dass man sagen würde, okay, der ist mir ein bisschen zu dürre. Und was ich auf der Zunge noch habe, ist wirklich so, vor allen Dingen im Abgang, wird er dann so ein bisschen wie so eine Bitterschokolade, ein bisschen trockener. Die Süße tritt so ein bisschen zurück, macht wieder ein bisschen mehr Platz für die Frucht. Und das gemeinsam mit so einer leichten Schokonote und über allem oder unter allem eher, ist so diese im Mund ganz, ganz dezent, also wirklich sehr dezent, die Rauchigkeit, also fast kaum noch vorhanden. Und wenn man dann nochmal rein riecht, dann ist er ein bisschen, zumindest in der Nase, frischer als vorher, finde ich, was auch ganz angenehm ist.
Ja, also 43% sind jetzt für einen geübten Whisky-Trinker nicht viel. Null. Ich finde trotzdem, das ist jetzt auch nicht mein fünfter Whisky heute Abend, von daher kann ich das sagen, ich finde, der hat schon Kraft. Also der hat schon eine angenehme Würzigkeit. Ich habe auch schon mal einen Ben Romack, wie heißt der, 100 Proof, oder wie heißt der, diese...
Es gibt verschiedene. Es gab früher den 100 Proof, der wurde jetzt ersetzt durch den Cask Strength.
Genau, den 100 Proof, den hatte ich in der Vergangenheit schon mal. Deswegen weiß ich, wie auch ein sehr vom Alkohol sehr intensiver Ben Romack so sich verhält. Und der hat trotzdem immer noch tolle Kraft. Ne? Also der hat Würzigkeit, ja. Der kommt nicht dünn, wie du sagtest. Der ist jetzt auch nicht, der ist nicht flach oder sowas. Der ist aber entspannt, gediegen. Gefällig. Ich habe auch null Früchte, also Frucht habe ich eigentlich fast gar nicht mehr im Mund.
Im Abgang so ein bisschen wieder.
Bei mir, ich habe so einen total nussigen Moment bekommen, so Haselnüsse oder so hatte ich gleich im Kopf, keine Ahnung warum, ich esse eigentlich gar nicht gerne Haselnüsse. Vielleicht auch ein bisschen wegen der Säure, der hat doch so eine leichte Säure dabei, so eine nussige Säure. Weißt du, was ich meine? Wenn man so Nüsse isst, manchmal, wenn sie so ein bisschen Säuregehalt haben. Das kommt natürlich auch wahrscheinlich von dieser mundzusammenziehenden, trockenen, herben Note dabei. Und dann kommt voll das Schokoladenbrett. Ne? Das ist ja unglaublich. Ne? Also ich finde auch relativ dunkle Schokolade, die sich dann eigentlich im kompletten Mund breit macht und da auch lange verweilt. Und dann finde ich, wenn das so weggeht, dann hat man noch so ein bisschen so diesen... Wie gesagt, es könnte würzige Eiche sein, Bitterkeit von der Eiche oder eben halt so ein bisschen Rauch, aber das klingt dann so lange nach. Schön.
Aber wenn du jetzt wieder rein riechst, dann hast du diese Frische von den Orangen, aber extrem. Also ich zumindest.
Ja, es geht fast schon, also Zitrus, ne? Das ist richtig Zitrus. Also süße, süße, reife Zitrus, aber ja, genau. Ja.
Und das ist so ein komplettes Gegenspiel zum Gaumen, ne? Das ist ganz interessant. Also das ist eben diese, also du hast, was du gerade schon gesagt hast, die Frucht tritt am Gaumen total zurück. Und in der Nase hast du aber wieder diese Zitrusfracht. Das finde ich irgendwie spektakulär fast.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, warum das eine deiner Lieblinge ist oder warum dieser 15-Jährige einer deiner Lieblinge ist und warum du gesagt hast, lass uns da den nochmal aufmachen. Ich hatte das schon gar nicht mehr so auf dem Schläger. Wie du sagtest, wir hatten den mal auf irgendeinem Stammtisch mal probiert. Da war der einer von vielen. Jetzt so, wenn man sich dem als einzelnes Ereignis zu Gemüte führt, sich dem widmet, dann kriegt er nochmal deutlich eine höhere Präsenz. Ne? Also beim Stammtisch für die da draußen, wenn man dann mit irgendwie 6, 7 Leuten am Tisch sitzt und jeder bringt irgendwie 1, 2 Flaschen mit, dann stehen da halt ein Haufen Drams auf dem Tisch oder Flaschen auf dem Tisch und viele von denen sind halt auch eben fast stark und entsprechend guckt man dann, was hatten hier niedrigen ABV und die probieren wir mal zuerst und dann ist der bei Normark 15, auch wenn er natürlich eigentlich mehr verdient, vielleicht so ein Einsteiger an dem Abend. Ich hasse dieses Wort Einsteiger, aber es ist ein Einstieg in den Abend. Also es ist kein Einsteiger-Whisky, sondern es ist ein Einstieg in so einen Abend.
Ein toller Einstieg.
Ja, genau, ein sehr fantastischer. Also ich finde, das ist auch unserem. Also wir als Connoisseure brauchen auch sowas als so eine Liga als Einstieg. Ne? Also von daher ist das alles gut und alles richtig. Und dann kann man sich daran auch erfreuen. Aber das ist jetzt nicht das, was man bekommt, wenn man nur Single Cask Fassstärken trinkt. Ne? Das ist eine ganz andere Art von Whisky. Das muss man schon sagen. Der ist gefällig, weich, rund, trotzdem komplex, würzig, vielschichtig. Ist kein Easy Access, glaube ich so. Ne? Also auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite ist er aber durch seinen Rauchgehalt, durch seine Würzigkeit halt schon nicht everybody's darling, glaube ich.
Erstens aus dem Grund und zweitens, weißt du, was ich gerade entdeckt habe in der Nase? Ein kleines bisschen Schwefel.
Ja, dann bist du mir was voraus. Ich habe ja keine Schwefelnase.
Wenn du an angezündete Streichhölzchen denkst, die finde ich hier gerade ein bisschen. Ein ganz, ganz irgendwo an der anderen Ecke des Raumes angezündetes Streichholz, wo dann so diese Rauchschwaden so ein bisschen zu dir ziehen. Das habe ich hier gerade so ein bisschen in der Nase. Und jetzt habe ich es gerochen, jetzt bekomme ich es nicht mehr weg. Was ich aber, wie gesagt, wir hatten das Thema, glaube ich, Schwefel noch gar nicht, ne? So ein bisschen ist es drin. Schwefel kann ja verschiedene Ausprägungen annehmen. Das kann mal nach einem faulen Ei riechen. Das kann aber auch mal nach vergorenen Früchten riechen. Das kann auch nach angezündetem Streichholz riechen. Das ist unterschiedlich. Kommt in der Regel von den Sherryfässern. Und ich finde immer, wenn das so ein bisschen mit dabei ist, so ein leichter Touch Schwefel, dann gibt das dem Whisky in der Regel auch nochmal eine andere Komplexität. Das kann gut passen. Ja. Manchmal ist es zu viel, dann kannst du das Ding wegkippen. Einige stehen da drauf. Ich sag nur schöne Grüße an 95% aller Laddie-Fans oder der Laddie-Nerds. Die stehen ja, oder viele von denen stehen ja auf diese extremen Schwefelbomben, auch aus dem Brühler Whiskyhaus. Ist nicht meine Baustelle, aber wenn so eine leichte Schwefelnote in Richtung angezündetes Streichholz, das hat übrigens auch Kleinleash relativ häufig, dann ist das auf jeden Fall, was dem Sohn meines Vaters gut gefällt. Dem erstgeborenen Sohn meines Vaters.
Für Mamas Jung.
Ja.
Also ich bin nicht so ein mega Schwefel-Fan, was aber insofern nicht schlimm ist, weil ich keine Schwefelnase habe. Man muss dazu sagen, bei Schwefel scheiden sich die Geister. Immer, wenn du 10 Leute im Raum hast, sagen 5, ja, ich rieche den Schwefel und 5 sagen, ich rieche den nicht oder ich rieche ihn nur sehr leicht. Das ist so ein bisschen so, was weiß ich, wie bei Spargel. Ne? Das ist jetzt ein bisschen unappetitlich, ne? Aber da riechen ja auch manche den Spargel dann später und manche halt eben nicht. Mhm. Und das ist bei Schwefel genauso. Ich bin auf der Schwefelnase bin ich ein bisschen taub und ich rieche Schwefel eigentlich nur, wenn das eine absolute Schwefelbombe ist. Also wenn jemand mir so ein Ding hinstellt und sagt, boah, das ist mega krass hier, das ist abgefeuerte Silvesterraketen, du stehst hier neben der hochzündenden Rakete und stehst in dem Qualm hier auf dem Marktplatz, wo die ganzen Leute da rumballern. Das hast du ins Glas gepresst hier. Dann, ich rieche dann dran, dann sage ich, ja, stimmt, ich rieche auch ein bisschen was davon. Wo andere sagen, das kann ich gar nicht trinken.
Ja.
Das ist aber nur bei Schwefel so. Das hat nichts mit Rauch oder mit irgendwelchen anderen Sachen zu tun. Das ist nur bei dieser Schwefelnote. Mhm. Und das geht einigen Leuten so, die sagen, das nehmen sie nicht so stark wahr. Und deswegen ist das für mich auch entspannt. Ich habe 2, 3, also ich hatte mal einen Glentauchers aus dem Brühler. Da hatte ich mir so eine die Großflasche bestellt und auch so ein 0,1, so ein 10CL-Sample. Ja. Das 10CL-Sample habe ich auch getrunken und das galt so als der Schwefel-Whisky von denen. Also ein dunkles Sherry fast, irgendwie, keine Ahnung, 10 Jahre oder jünger, 8 Jahre, ich weiß nicht genau. Glentauchers Sherry, First Fill irgendwie. Ich schieße mich tot. Dunkle Pulle und so ein Motorrad ist da, glaube ich, vorne drauf. Schon ein bisschen. Zwei, drei Jahre. Und wie gesagt, dieses 10CL-Sample, das habe ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, mit wem ich das aufgemacht habe, auf jeden Fall sagte der, boah, der riecht wirklich hier wie gerade wie Silvesterfeuerwerk und ich stehe hier mittendrin. Und ich habe gedacht, ja, ich rieche so ein bisschen was, ne? Also das entfernte Zündholz, ne? So irgendwie. Aber das war für mich jetzt alles andere als krass, ne? Und der sagte, boah, nee, das glaube ich nicht meins. Deswegen, also, kann man unterschiedlich wahrnehmen.
Mhm. Ja, also.
Ist das denn eigentlich wirklich so, dass das an dem Ausschwefeln der Sherryfässer mit so einer Anti-Schwefelkerze, um Bakterien abzutöten, kommt das wirklich daher?
Das ist das, was ich gehört habe, Schätzelein.
Also es ist auch das, was ich gehört habe, aber ich frage mich, wenn man heutzutage ja diese ganzen Sherryfässer nur noch, was habe ich letztens gehört, dass man die nur noch impft mit Sherry?
Ja, deswegen musst du die ja trotzdem, also die Frage ist, wo werden die geimpft? Werden die in Schottland geimpft oder werden die trotzdem irgendwo anders geimpft und dann weiter transportiert? Das Ding ist ja, du musst die ja irgendwie haltbar machen und dann musst du ja trotzdem die aus Schwefeln irgendwie, weil ja der Wein ist ja dann drin.
Ist jetzt die Frage, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht gut genug aus, um jetzt zu wissen, warum man und wann man irgendwas ausschwefelt. Macht man das vorher, vor der Befüllung? Macht man das danach? Macht das zwischendurch irgendwie? I don't know. Macht man das, wenn so ein Ding 2 Monate auf dem Hof lag und wahrscheinlich innen drinne schon irgendwie keine Ahnung, was für Pilze wachsen? I don't know.
Ja, was ich auch gehört habe, ist, dass so Fässer, die jetzt so transportiert werden, dass die ja wirklich, man spricht ja immer von den nassen Fässern, ne? Und dass die aber halt wirklich einfach noch irgendwie, keine Ahnung, wenn du so ein Sherry-Butt hast, dann sind da halt nochmal 50 Liter Sherry drin, damit das halt auch frisch bleibt und nicht irgendwie anfängt zu gammeln. Und das Zeug wird halt einfach drin gelassen. Und dann packst du halt dementsprechend weniger Spirit wahrscheinlich rein, keine Ahnung. Der Tipp wurde uns ja auch gegeben von jemandem, der Ahnung hat. Wenn wir zum Beispiel, ihr habt ja von unserem Fassprojekt gehört, wenn wir sagen, okay, wir machen das Fass jetzt leer, wir haben drüber nachgedacht, wir würden das gern wieder befüllen und haben dann gesagt, so was ist denn, wenn wir das Fass wieder entleeren und wir haben aber noch keinen neuen Spirit. Was wäre denn dann? Und dann meinte der so, naja, dann packt er einfach mal noch 10 Flaschen Sherry, bei uns ist es ja Port da rein, und dann kann sich das noch ein bisschen vollsaugen und fertig. Also es muss nicht bis ganz voll sein, das dreht er alle 3 Wochen mal und fertig. Wenn es so einfach ist, dann weiß ich nicht, ob da noch geschwefelt werden muss. Ansonsten ist das aber das, was ich auch kenne, vor allen Dingen aber, Sherry ist ja ein Wein, bei den Weinfassreifungen, auch die reinen, nicht unbedingt Süßweinreifungen, sondern wenn du jetzt irgendwie ein Chateau Lafite oder hast du dich gesehen, Chateau Schieß mich tot hast, ne?
Ja, aber da hast du ja nicht irgendwie so eine krasse Schwefelnote. Also das kenne ich bei keinem Rotwein, der aus dem Fass kommt. Das sowas, wie du es bei Whisky hast. Also ich rieche es ja sowieso nicht, aber habe ich noch nie gehört, dass man denkst, dass dann ein Weintrinker sagt, es riecht hier aus dem Weinglas, als wäre ich hier gerade im Silvesterkrieg mit anderen 5000 Raketenabschussmenschen. Also keine Ahnung. Aber wie gesagt, werden wir hier nicht klären können, weil wir beide da, glaube ich, eher unwissend sind. Hat mich jetzt nur mal interessiert. Was mir nur einfällt ist, und ich glaube, das habe ich beim Thomas Döming, bei diesem Bourbon-Whisky-Buch, was ich
vorgestellt habe.
Thomas Dominik, Entschuldigung, lieber Thomas, dass ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Da ist irgendwo auch eine Passage drin, die darum geht, wie viel ein Fass wiegt, wenn es unbenutzt ist und wenn Whisky drin lag und es leer ist. Über den Gewichtsunterschied. Der ist erheblich. Mhm. Der ist echt erheblich.
Ist es danach leichter?
Nee, es ist viel schwerer.
Ist es danach noch viel, viel schwerer, weil das Holz noch voll mit Whisky ist?
Genau, es ist deutlich schwerer. Also signifikant schwerer ist es halt, ich weiß jetzt nicht mehr, 10% Gewichtszunahme oder was?
Krass.
Oder 15%, irgendwie richtig. Also das ist da irgendwie beschrieben. Die haben da Fässer gewogen. Hm. Vor und nach, also jeweils leer, aber vor und nach dem, was drin gelagert ist oder so. Und das ist da irgendwie in Zahlen auch genannt. Ich habe es jetzt gerade aber nicht parat, leider. Schon wieder vergessen.
Okay. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Also das Fass kann ja einiges aufnehmen. Ich habe auch irgendwo, wie gesagt, mal gelesen, dass selbst wenn das Fass komplett entleert wird, sind da noch um die 40, 50 Liter Sherry in der Regel im Holz. Ne? Mhm. Das kann durchaus sein. Also das Holz ist ja nun auch mal etwas, was noch Flüssigkeit aufnehmen kann. Und daher wundert mich das auf jeden Fall nicht ganz so. Aber weißt du, was mich gewundert hat? Das habe ich, ich komme gerade nicht auf den Zusammenhang, ich habe es aber irgendwo gelesen, und zwar, dass traditionell sowas, also vor allem Sherryfässer, aus amerikanischer Weißeiche bestehen und nicht aus europäischer Eiche. Da war ich ein bisschen baff.
Das verstehe ich gar nicht, wie das gehen soll.
Naja, man hat dann...
Also was meinst du jetzt mit traditionell? Weil Sherry wird ja schon, glaube ich, ein bisschen länger produziert.
Ja.
Und da hat man ja noch keine Fässer aus den USA hierher geholt, oder?
Ja. Er kommt drauf an, ab wann man wahrscheinlich traditionell sieht, aber ich habe ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Da war ich aber ist natürlich eine singuläre Quelle gewesen. Ich habe es aber irgendwo in irgendeinem Zusammenhang gelesen, dass es wohl so war, dass dort die amerikanische Weißeiche, beziehungsweise ja die amerikanische Eiche an sich verwendet wurde und dass es durchaus Sinn ergibt, wenn man oftmals sowas hat wie American Sherry Hogshead oder sowas. Du, das also American Oak Sherry Hogshead oder so. Ne?
Ich kann mir das insofern gut vorstellen, weil ja in diesem Solera-Verfahren, was ja bei der Sherry-Produktion oft angewendet wird, ja die Fässer ausgelutscht sein sollen. Ja, also die sollen ja nicht viel mehr abgeben. Das heißt, da nimmt man ja nicht immer neue Fässer, sondern die Fässer werden ja Ewigkeiten benutzt.
Ich glaube, es ging eher darum, dem Sherry eine weitere Komponente zu geben, und zwar eine süß-vanillige. Deswegen hat man amerikanische Weißeiche genommen, teilweise.
Das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass beim Solera-Verfahren geht es halt darum, dass möglichst wenig von dem Fass in den Sherry reinkommt. Mhm. Deswegen werden diese Fässer auch Ewigkeiten benutzt, weil die halt sozusagen eben nicht wollen, dass da so viel Tannine ins Fass reinkommen.
Ja.
Aber wie gesagt, auch da wird ja viel experimentiert, viel gemacht. Warum soll das immer noch so gemacht werden wie vor 100 Jahren oder so? Ne?
Ja.
Der Grund, warum das Sherry-Fass, ja das traditionelle Whisky-Fass, ist ja einfach so, dass die Briten halt gerne Sherry getrunken haben, der Sherry in Fässern ins Königreich geliefert wurde, dann dort abgefüllt wurde, dann lagen halt überall die Fässer rum.
Ja.
Hat man die, der, genau, der Schotte ist halt geizig, hat sich diese Fässer deswegen genommen und hat keine neuen gebaut. Klar, gibt es jetzt auch nicht so viel Wald auf der Insel. Wenn, dann wurde das, glaube ich, für den Schiffsbau und sowas gebraucht. Und dann hat man da halt den Whisky reingefüllt, eigentlich für Transportzwecke oder für Kurzlagerzwecke oder für, um das hinter den Tresen zu stellen in irgendeinem Geschäft, und hat dann festgestellt, je länger der steht, desto besser wird er, ja. Und ich glaube, so ist das halt, war zumindest das Sherry-Fass das traditionelle Whisky-Fass.
Das stimmt natürlich. Man sagt ja immer, ne, ein klassisches Bourbon-Fass, das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Klassisch wäre Sherry oder sogar auch andere Weinfässer, weil die Briten haben ja auch verschiedenste Weine getrunken, natürlich allen voran die Starkweine, Port und Sherry. Deswegen sind ja auch diese Fassreifungen eigentlich sehr beliebt, würde ich fast sagen, und auch relativ häufig anzutreffen, dementsprechend. Aktuell ist es halt wahrscheinlich wirklich so, ne? Die Preise für diese Fässer steigen extrem. Olli, wann hast du deinen letzten Port getrunken?
Ich glaube, genau. Meinen letzten Port habe ich getrunken, als ich unseren Port probiert habe.
Ja, und das ist ungefähr 2 Jahre her.
Ich habe allerdings noch einen 30-jährigen, ich glaube, Grahams, habe ich, glaube ich, noch in der Garage stehen. Irgendwo.
Die gibt's ja immer mal. Das soll ja ganz, ganz fantastisch sein. Und ich habe letztens auch, ich glaube, das war im letzten Sommer, bei unserem Stammtischkollegen Matze einen Sherry aus 1987 probiert. Das ist halt unfassbar cool, ne? Also das, was da an, das ist einfach nur kondensiert alles und alles so auf oder komprimiert, und da ist so extrem viel Geschmack drin. Wie Hustensaft, aber der geile.
Ja, da vielleicht nochmal eine kleine Empfehlung an unsere Zuhörer. Es ist generell so, dass es in der Welt der geistigen Getränke noch natürlich viel, viel mehr gibt als Whisky. Und wenn man auf alte Sachen steht, die auch lange gereift sind und dann mal echt so eine fette Packung sich geben möchte, dann macht mit Sicherheit Port, Sherry, Cognac, Armagnac total Sinn. Brandy hatten wir heute das Thema, ja.
Du hast heute ja einen Link gepostet. Erzähl mal kurz was zu der Flasche. Das ist ja der Wahnsinn.
Ich kann dazu gar nicht so viel erzählen. Ich habe das einfach, mir ist das einfach so ins Auge gefallen. Ich weiß gar nicht mal genau, was das für ein Brandy ist. Ich habe heute ein Angebot von einem Online-Händler gesehen, der einen 60, also ein Brandy im Angebot hat, der um die 60 Jahre im Solera-Verfahren gereift ist. Und das Ding kostet irgendwie, ich weiß nicht, im Angebot 80 Euro oder sowas. Ein 60 Jahre alter Brandy. Ja, unglaublich. Habe jetzt vergessen, wie das Ding heißt. Habe jetzt auch keine Lust nachzugucken. Ist auf jeden Fall, du findest auf jeden Fall, wenn du Brandy 50 Jahre oder Brandy 60 Jahre oder sowas eingibst, tauchen bei verschiedensten Shops immer wieder Flaschen auf, die du für unter 100 Euro kaufen kannst. Mhm. Und das ist natürlich schon verrückt und interessant. Und ich kenne Brandy, also bei mir, ich hab das ein paar Mal schon irgendwie beim Spanier so als Aperitif getrunken nach dem Essen, hier so ein Cardinal Mendoza. Ansonsten kenne ich die Osborne-Billig-Variante so für die Küche zum Kochen. Oder den Toro oder so, den günstigen. Ansonsten bin ich jetzt kein Brandy-Trinker. Aber wo ich das so gesehen habe, dachte ich, Mensch, also so einen richtig alten, der halt auch noch ganz, denn der wirklich extrem hochwertige Spirituose, das müsste man sich auch mal irgendwie ein Fläschchen mal gönnen. Einfach um seinen Connoisseurs-Horizont mal so ein bisschen zu erweitern. Ja. Aber wie gesagt, ich bin ja noch in der, es ist ja gut, wenn man noch ein paar Möglichkeiten hat, mal was Neues kennenzulernen, nicht schon alles probiert hat.
Ja.
Daher ist es mal mit Sicherheit ganz spannend.
Definitiv. Das ist ja, wie gesagt, allgemein so dieses Schauen über den Tellerrand. Ich glaube, als Anfänger hatte ich dafür überhaupt keine Zeit, überhaupt keinen Nerv. Aber jetzt auch so, wo man merkt, dass die ganze Preisentwicklung beim Whisky so extrem Fahrt aufnimmt, schon seit Jahren wohl, werden halt auch andere Sachen interessant. Ja, und wenn ich irgendwie schaue, ich bekomme einen Armagnac aus meinem Geburtsjahr 1987 für schlappe 60 Euro, dann ist es halt so, weiß nicht, eine absolute Option. Und das Zeug schmeckt auch noch richtig gut, ist absolut vergleichbar mit Whisky, der wahrscheinlich, weiß nicht, ein Whisky aus 1987, was wird das kosten? Wenn es ein Glenfarclas Family Cask ist, 700 Euro aktuell, schätze ich. Es gibt natürlich auch günstigere für um die 200 oder so, aber ist immer noch fast das Dreifache, ne? Mehr als das Dreifache.
Ja, definitiv. Also wenn du Glück hast, dann bringt Ben Bracken nächstes Jahr oder dieses Jahr zu Weihnachten nochmal einen 33-Jährigen raus oder sowas, ne? Aber nein, also Spaß beiseite. Bei Whisky sind diese hohen Altersangaben immer mit oder fast immer mit extremen hohen Preisen auch versehen. Das hast du bei diesen ganzen anderen, nicht bei diesen ganzen anderen, aber hast du bei vielen anderen eben halt nicht. Und ein 30 Jahre alter Portwein, der ist bezahlbar, genauso wie ein 30 Jahre alter Sherry bezahlbar ist, zumal die ja auch oft noch in diesen, also bei Port und bei Sherry ja auch in 0,35 Litern mal abfüllen, was ich ganz schön finde. Warum soll ich mir dafür vielleicht eine 0,7er Flasche hinstellen? Da gibt es auch kleinere Gebinde. Das finde ich auch eine nette Varianz da drin. So. Und dann kann man sowas mal sich hinstellen. Ich habe mal geguckt, mein Vater ist 51 geboren. Ich könnte sogar einen Armagnac bezahlbar kaufen, einen halben Liter von 1951. Also keine 250 Euro.
Ja, das meine ich ja.
Also das ist halt krass, ne? Also der, also 1951, ne? Ja. Der hat nur eine kleine Flasche, ne? Also keine 0,7, sondern ich glaube 0,5 war das oder so, aber geht, ne? Findet man irgendwie. Für einen Whisky von 1951, da kannst du hier mal kannst du auch ein Mittelklasse-Auto für eintauschen, weißt du?
Ja. Das stimmt. Da kann, was heißt Mittelklasse? Also von 51, da geht's schon teilweise in die höheren Gefilde, ne?
Ja, es kommt halt drauf an, ne? Nee, also Mittelklasse-Auto stimmt ja auch nicht ganz. Ich glaube, du kriegst für irgendwie 3.000-4.000 Euro kriegst du irgendwie schon so ein Glen Grant oder so aus der Zeit, ne?
Okay.
Vielleicht, würde ich sagen, oder? Aber okay, es ist halt immer noch viel Geld und es ist der Einstieg in so ein Thema, ne? Also da kannst du auch viel, viel mehr Geld für ausgeben.
Ja, das stimmt.
Aber gut, ich Eine Alternative zu dem Ganzen wäre vielleicht noch irgendwie Blends. Die sind ja manchmal auch ein bisschen billiger. Ich habe von The Malt Man habe ich einen Blend von 1972.
Ja.
Der heißt aber, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Excalibur. Genau, Excalibur heißt er.
Mhm.
Ja. 72er Blend. Und da rankt sich ja sozusagen diese 1972er Speyside-Fässer. Ne? Da sagen ja einige, da sind Fässer aufgetaucht und manche haben sich getraut, die als Speyside Single Malt abzufüllen und manche haben sich es nicht getraut und haben sie als Speyside Blend abgefüllt und so weiter und so fort. Du merkst halt nicht, ob das nun ein Blend ist oder ein Single Malt. Also dafür ist das Ganze viel zu alt und dafür hat das Fass da zu viel dran rumgearbeitet. Aber die sind halt auch noch bezahlbar. Also ich sag mal, unter 300 Euro für so ein altes Teil. Geht das bei den Blends noch irgendwie?
Ja. Das stimmt. Da kann man das irgendwie noch auch einfach mal zum Probieren. Da geht auch vielleicht mal eine Flaschenteilung durch. Ne? Alles, was dann drüber geht, was dann eventuell auch sehr gefragt ist, was Sammlerwert hat. Da kommen wir ja in Regionen inzwischen, die sehr, sehr, sehr schwierig preislich zu bedienen sind, würde ich sagen. Außer einem Sample, aber das hatten wir ja auch schon relativ häufig, ist da halt dann auch einfach mal nichts mehr drin. Preislich für uns oder für mich zumindest zu leisten.
Ja, man hat vielleicht manchmal auch irgendwie Glück und findet mal diese eine Flasche, die halt irgendwo mal günstig zu haben ist, aber das ist halt, sowas genießt halt Seltenheitswert und kann nicht einfach so nachgeahmt werden, von daher.
Ja, aber diese Chancen muss man nutzen, wenn sich so eine Chance auftut, finde ich, definitiv. Da sollte man schon zugreifen. Ich habe das ja im letzten Jahr einmal miterlebt, im Übrigen auch ein Ben Romach, und da habe ich dann auch zugegriffen, ohne jetzt hier nähere Details preiszugeben.
Sehr gut. Da bin ich ja mal gespannt, ob du das Ding jemals öffnen wirst. Ich würde mich damit sehr schwer tun. Aber gut. Wir wollten ja eigentlich nicht so detailliert drüber sprechen. Was mir auf jeden Fall noch einfällt, das müssen wir heute Abend unbedingt noch ankündigen. Wir haben nächste Woche Mittwoch. Also wenn ihr das jetzt wirklich am Sonntag hören würdet, hätten wir 3 Tage später einen Termin.
Das ist absolut korrekt. Genau, am kommenden Mittwoch, und zwar ist das der 10. Gehe ich da richtig? Ja, ne? Das ist der 10. Juni 2020. Haben wir um 20 Uhr einen Termin mit euch, wenn ihr Lust habt. Und zwar gibt es da einen Livestream mit 2 ganz, ganz lieben Kollegen.
Also wir sind Gäste.
Ja. Wir wurden eingeladen. Und es sind 2 Kollegen, die wir beide sehr schätzen, die wir beide auch persönlich irgendwie, wir haben auch so gesagt, wir haben dann irgendwie so drüber geschnackt, machen wir das oder nicht? Und dann haben wir gesagt, ja, bei denen auf jeden Fall, ne?
Also und, persönlich sehr schätzen, wir kennen die nicht, ne? Außer virtuell.
So. Nein, wir persönlich schätzen die sehr.
Genau.
So ist die Reihenfolge, genau. Persönlich haben wir uns noch nicht kennengelernt. Wir haben irgendwie schon geschrieben so ein bisschen und gesagt so, ey, eigentlich müsste es mal klappen irgendwie auf einer Messe, dass man sich mal sieht. Da hast du natürlich die bessere Chance, Olli, wenn du im Norden unterwegs bist. Und zwar, Olli, erzähl doch mal, um wen handelt es sich denn? Wo sind wir denn? Wo dürfen wir denn Gäste sein?
Also wir sind in Bremen von der Base der Jungs aus gesehen.
Ja.
Sind die Malt Mariners.
Mariners.
Ich spreche das immer falsch aus. Malt Mariners. Wie kann man sich so einen Namen, müssen wir darüber reden, kommende Woche. Aber Malt Mariners, ja.
Hallo Bremen und Whisky. Der Name ist absolut naheliegend.
Ja, bestimmt. Ich bin da halt eigentlich kein Sprachlegastheniker, aber das Wort geht mir irgendwie schwer von der Zunge.
Okay.
Ich finde auf jeden Fall dieses Didit, finde ich eigentlich ganz cool, also die Musik von denen auch. Und da bin ich dann eher dabei. Nein, also hat mich sehr gefreut, dass wir da eingeladen wurden. Und da sind wir live auf YouTube und würden uns natürlich freuen, wenn ihr als Zuhörer unseres Podcasts, der ja eine Veranstaltung ist, wo es kein Bild dazu gibt, einmal mit uns eine Ausnahme macht und mit uns in dieses in diesen YouTube-Livestream springt. Weil ich glaube, das ist, die geben sich da Mühe, das Ganze live hinzustellen und so, und wir sind da eingeladen und da fänden wir es natürlich toll, wenn da der ein oder andere auch Zeit findet und da mit reinkommt. Finde ich cool. Ja, und
was gibt es denn Besseres, an einem Mittwochabend zum Bergfest zu tun? Also ich könnte mir nichts Cooleres vorstellen, als mit uns eine Runde rumzuhängen und den beiden anderen von den Malt Mariners.
Leon und Paddy oder Paddy und Leon.
Ja, genau.
Nein, okay. Also jetzt wollen wir gar nicht mehr erzählen dazu, glaube ich. Das ist angeteasert. Der Tim wird das mit Sicherheit nochmal über unsere Social-Media-Kanäle rausballern und da nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren, so dass ihr auf jeden Fall auch dann, wenn es soweit ist, nochmal einen Reminder bekommt. Aber nur, falls ihr Montagmorgen um 6 Uhr im Auto sitzt und dann diesen Podcast hört, dann wisst ihr schon, was ihr Mittwochabend vorhabt.
Jo.
Wie einfach ist das? Nee.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das wird echt cool. Und das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, sowas. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt.
Ich bin ja absolut jungfräulich, von daher ist das auf jeden Fall spannend.
Sag mal, Olli, sollte es so sein, dass wir heute die Stunde einhalten?
Ich fände das ganz cool. Jetzt, wo wir hier gerade so ungefähr so auf der Stunde sind, können wir dann jetzt einen Haken machen an die Kiste.
Ich werde verrückt. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht heute. Wir haben zwar schnell und viel geredet, aber das war ein bisschen, also man hat gemerkt, es war auf jeden Fall Gefühl dahinter auch, ne? Mit diesem Ben Romach und der neuen Aufmachung und so. Und ich rieche gerade noch mal so kurz in den Whisky rein. Der ist auch immer noch gut. Gefällt mir sehr. Ich bin gerade schon am Überlegen. Also ich werde mir auf jeden Fall auch noch so eine Flasche irgendwo hinstellen. Leute da draußen, es war uns ein innerliches, zumindest mir, muss ich sagen, Kirschenpflücken. Und wir hoffen, es hat euch gut gefallen, auch mit der ganzen Variante, dass einige von euch, auch wenn es nur wenige waren, mit probieren konnten. Vielleicht hat ja jemand, der ein oder andere, den 15er von Ben Romach schon offen und konnte auch so mit probieren. Von daher, gebt uns mal ein bisschen Feedback. Da sind wir sehr dankbar drüber.
Ja, auf jeden Fall. Bye, bye.
Tschüss.